Ein herzliches Willkommen bei Der gesunde Ton, deinem Podcast für ganzheitliche Musiker und Menschengesundheit. Und heute geht es um ein Thema, das öfter mal belächelt oder sogar komplett ignoriert wird, vor allem von den Männern. Aber ich sag's gleich direkt zu Beginn. Der Beckenboden ist kein reines Frauenthema. Und deshalb habe ich mir für diese Folge männliche Verstärkung geholt. Tobias Segreve. Er ist auch bekannt als der Moving Osteo. Tobi ist Osteopath und beschäftigt sich auch stark mit Bewegung. Und er ist Teil meines Netzwerks, mit dem ich mich fachlich regelmäßig austausche. Und in unseren Gesprächen hat er immer wieder wertvolle Gedanken und Impulse zum Thema Beckenboden. Auch für Männer. Und da dachte ich mir, perfekt. Ein Experte, der nicht nur viel weiß, sondern der dieses Thema auch aus männlicher Perspektive greifbar machen kann. Also, wenn du Mann bist, dann bleib dran. Und wenn du eine Frau bist, bleib natürlich auch dran, ganz klar. Denn es wird auf jeden Fall spannend, klar, praxisnah und augenöffnend. Davon kannst du ausgehen. Und am Ende der Folge wartet ein exklusives Angebot auf dich. Also bleib bis zum Ende dran. Viel Spaß jetzt mit der Folge und Tobi Segreve. Dann freue ich mich total, dass ich endlich dieses Thema auch mal für Männer aufbearbeiten kann. Aber nicht nur für Männer, sondern auch für Frauen, weil Beckenboden geht uns alle was an. Und dafür habe ich mir den Tobi eingeladen. Herzlich willkommen.
Ja, servus und ganz lieben Dank, dass ich dabei sein darf. Hallo.
Schön, das freut mich. Du sagst schon Servus, du bist aber, bist du aus Bayern oder wo kommst du her, Tobi?
Nee, erzähl ich bin mal. Tatsächlich, glaube ich, irgendwie überall zu Hause. Ich mag die Berge tatsächlich sehr, bin aber selber wohnhaft im Sauerland, also mittendrin in der Republik. Und mir wird aber auch nachgesagt, oder ein Namensforscher hat mal gesagt, dass mein Nachname irgendwie aus dem Finnischen oder Lettischen zu kommen scheint. Daher auch meine Liebe zur Kälte und zum Schnee. Ich mag aber genauso auch das Meer. Also irgendwie ist es immer so ein bisschen situationsbedingt. Es kommt mal ein Hey, es kommt mal ein Moin, es kommt mal ein Servus. Das hängt immer so ein bisschen von der Tagesform ab, genau.
Okay, sehr gut. Und vielleicht auch, wer dir gegenüber sitzt, weil ich bin ja am südlichsten Zipfel quasi gerade von Deutschland oder eigentlich schon in Österreich. Von daher passt Servus ganz gut.
Ja.
Also, ich habe dich eingeladen als Experten quasi. Du bist Osteopath und du beschäftigst dich auch mit Bewegung. Und ich möchte eben mit dir über den Beckenboden reden, aber nicht nur über den Beckenboden, sondern auch über das Becken. Und eben nicht nur für Frauen, weil wenn man das hört, dann denken immer erstmal alle, oh ja, das sind Frauenthemen und alle Männerohren gehen quasi zu. Sondern ich möchte es mit dir auch so ein bisschen beleuchten, dass sich auch Männer angesprochen fühlen. Und jetzt darfst du aber erstmal, jetzt wissen wir schon, du kommst aus dem Sauerland. Ich habe gerade erwähnt, du bist Osteopath. Du darfst aber gerne noch mal so ein bisschen was über deinen Werdegang erzählen, damit man noch so ein bisschen dich noch einordnen kann, wo deine Expertise so überall herkommt.
Okay, also ich bin 48 Jahre alt und bin seit 2001 fertiger Physiotherapeut. Habe in der Ausbildung und auch schon vorher so diese große Vision gehabt, ach cool, dann kannst du helfen, Sportler betreuen, super. Und wenn du dann die Ausbildung hast, dann bist du super. Da musste ich ziemlich schnell feststellen, dass das halt eben wie alles eine Grundausbildung ist. Und bin dann zunächst ein Jahr in einer Lungenklinik in Hemer gewesen, habe dort gearbeitet und habe mir aber immer gewünscht, in die Neurologie zu kommen. Und dieser Wunsch ist dann im September 2002 wahr geworden und seitdem arbeite ich als aktuell nur noch Teilzeit angestellter Physiotherapeut in einer neurologischen Reha-Klinik. Wir sind aber auch einer Akutlungenklinik und einer Frühreha-Lungenklinik mit neurologischem Ansatz quasi zugewiesen, beziehungsweise das ist ein Teil unserer Reha-Klinik auch. Und dementsprechend ist das Thema Atmung für mich gerade jetzt vielleicht auch nochmal durch Corona und durch diese Bubble, in der wir uns beide bewegen. Ich selbst bin da irgendwo jetzt so knapp 3 Jahre dabei, ist dieses Thema Atmung und alles, was damit zusammenhängt, massiv wichtig nochmal für mich geworden und ist auch tatsächlich nochmal eine Art Game Changer in meiner Arbeit geworden. Ich bin dann irgendwann über den Heilpraktiker, den habe ich glaube ich 2012 abgeschlossen oder 2011, genau, bin ich dann zur Osteopathie gekommen, habe dazwischen diverse Fortbildungen in Richtung neurologische Physiotherapie gemacht, Akupunktmassage nach Penzel, habe schon mal so ein bisschen in Osteopathie vorher reingeschnüffelt, ein bisschen in die Sportgeschichten, mittlerweile Tape-Kurse, Blade-Kurse, Schröpfkurse, XY. Also wer mich kennt, weiß, dass ich in meinem Leben, glaube ich, mehr Geld für Fortbildungen ausgegeben habe als für Urlaub. Und daher rührt vielleicht auch, wer mich jetzt über andere Kanäle kennt, Instagram beispielsweise, dieser Name Moving Osteo. Das hat gar nicht so viel mit Moven oder Bewegung zu tun, sondern eher mit meiner eigenen Bewegung in diesem gesamten Spektrum meines vermeintlichen Wissens, dass ich halt sage, auch Dinge aus der Grundausbildung können vielleicht heutzutage nochmal in einer Therapie plötzlich aufploppen und ich denke, wow, das hast du ewig nicht gemacht und jetzt hat es geholfen. Und genauso mache ich mir aber auch eben gerne neue Dinge zu nutzen. Und wir beiden kennen uns ja aus dem Biomechanik-Netzwerk. Und dieses Biomechanik-Netzwerk kenne ich über diese ganze Körperbau-Lemgo-Geschichte, wo es um funktionelle Bewegung, Biomechanik und so weiter geht. Und aus meinem ersten Podcast sozusagen, den ich mit dem Gravity Coach aufgenommen habe, woraus dann auch eine Masterclass geworden ist mit dem Thema Beckenboden. Und ich glaube, da bist du dann irgendwie so ein bisschen ins Spiel gekommen. Und ja, das ist tatsächlich so mal ganz kurz zusammengefasst mein Werdegang. Ich habe, sollte man vielleicht auch noch erwähnen, weil ich das ganz wichtig finde und das auch ein großer Bestandteil meines Lebens ist, eine fast 7-jährige Tochter. Mit der ich jeden Tag, jede Woche quasi, wenn ich sie sehe, wenn sie bei mir ist, wenn wir Zeit miteinander verbringen, auch wieder Neues über Bewegung lernen darf. Also auch diese kindliche Leichtigkeit. Und da versuche ich tatsächlich auch selbst wieder hinzukommen, denn Bewegung liegt in unserer DNA. Da gibt es auch ein schönes Buch zu. Und ich glaube einfach, dass wir einfach in Bewegung sein sollten. Auch meinen Patienten sage ich oft, bewege dich. Der Sport im Fitnessstudio, das Gerätetouren, Krafttraining ist mir in erster Linie erstmal gar nicht so wichtig wie der Moment, dass du dich bewegst. Und vielleicht ist das ein Punkt, der uns dann irgendwann im Verlauf unseres Podcasts jetzt auch zum Thema Beckenboden bringt.
Ja, auf jeden Fall, weil da findet ja auch mega viel Bewegung statt oder sollte Bewegung stattfinden im
Genau.
Becken und dann darüber, über die Mechanik des Beckens, dann kommt man gar nicht am Beckenboden vorbei, weil ohne den geht es einfach nicht. Also es ist schon alles so gedacht, dass es seinen Zweck erfüllen soll und es ist nicht irgendwie umsonst da. Und ich fand es so schön, dass du gerade gesagt hast, dass du erklärt hast, Moving Osteo, du bist quasi beweglich in den Konzepten, wie du denkst, also in deinem Kopf und bist vielleicht auch jemand, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, der offen ist, auch sich selber zu hinterfragen und da immer wieder quasi neu sich zu justieren und immer wieder zu schauen, ha, passt es jetzt oder wie ist es so gerade, ne? Also du bist niemand, der mit festgefahrenen Konzepten irgendwie unterwegs ist, sondern bist durchaus offen, immer wieder Dinge auch weiterzuentwickeln. Und ich glaube, dass was auch nochmal gut ist zu erwähnen, ohne dass man das so ein bisschen jetzt bashen möchte, aber ganz oft sind Leute schon total, wenn jemand sagt, der ist, oder wie will ich das sagen, dass es schon reicht, wenn jemand Physiotherapeut ist. Und also weißt du, worauf ich hinaus
Ich hab's, glaube ich, noch nicht ganz.
ich bin manchmal so ein bisschen, wenn jemand Probleme hat und zu einem Therapeuten geht und dass das aber manchmal auch noch nicht die Antworten sein können und dass dann Leute denken, oh, jetzt war ich doch beim Physiotherapeut, der konnte mir nicht helfen, was ist das überhaupt alles? Dass das vielleicht daran liegen kann, dass Leben und Bewegung und Heilung und alles einfach etwas komplexer sein kann und dass das jetzt nicht daran liegt, dass der Therapeut oder die Therapeutin schlecht ist. Oder dass man irgendwie, ne, also ich möchte so ein bisschen die Perspektive schaffen. Manchmal muss man einfach ein bisschen tiefer buddeln und es lohnt sich auch da, so wie du es gerade beschrieben hast, den Horizont etwas weiter zu machen und weiter zu suchen. So, darauf wollte ich hinaus. Ich wollte jetzt nicht
Okay.
irgendwie sagen, Physiotherapeuten sind noch nicht gut genug. Das war nicht meine
Nein,
Absicht.
nein, nein, absolut nicht. Auch da denke ich, dass, und das erlebe ich auch in meinem Alltag immer wieder, wir sind auch ein Stück weit Ausbildungsklinik. Wir haben jetzt keine eigene Schule, aber wir haben immer viele Schüler aus unterschiedlichen Städten und Physiotherapieschulen. Und da gibt es ganz, ganz viele junge, engagierte Menschen, die wirklich dafür brennen und wo ich halt so eine Flamme sehe, die auch damals in mir entfacht ist, als ich mit dem Beruf angefangen habe. Auch meine Wahrheiten sind nicht die Wahrheit. Das möchte ich vielleicht auch jetzt hier einmal festlegen. Also ich lade jeden, der den Podcast hört, Fragen hat, vielleicht auch Kritik dazu ein, mir eine Nachricht zu schreiben. Vielleicht können wir irgendwas unter dem Podcast verlinken, dass es irgendwie eine Möglichkeit gibt, zu mir Kontakt aufzunehmen, Fragen zu stellen, aber vielleicht auch zu sagen, hör mal, das sehe ich eigentlich komplett anders. Denn dieser Austausch ist total wichtig. Und als du das gerade so sagtest mit dem Festgefahren und Eingefahren, da fiel mir der Timo Osterhaus ein. Der hat ein tolles Buch geschrieben, der Blutwertecode. Und er ist zu diesem Buch gekommen. Ich kann es jetzt nicht 100% zitieren, aber er sagt irgendwann so einen Satz wie: Unser Gesundheitssystem ist dazu ausgelegt, Krankheiten zu pflegen und nicht Gesundheit zu erhalten. Und vielleicht ist das tatsächlich so ein Ding, dieser Zusammenschluss, den du sagtest, dieses Verbündnis von unterschiedlichen Abläufen im Körper, der Orthopädie, der Neurologie, der Gynäkologie, der Urologie, Darmgeschichten, Zahn, Kiefer, all diese Dinge mal zu verbinden. Dafür war ja ursprünglich, glaube ich mal, der Gedanke dieses Allgemeinmediziners gedacht. Und wenn wir jetzt aber heute in unsere Welt hinausschauen, dann sind die Allgemeinmediziner häufig die Hausärzte. Und wenn wir uns so eine Hausarztpraxis auf dem Land oder auch in der Stadt mal anschauen, sind die häufig sehr überlaufen. Es ist nicht selten so, dass da 20, 30 Leute in einer Stunde durchgejagt werden, vielleicht sogar auch noch mehr. Und dann können wir uns vorstellen, dass wir in 2 Minuten sicherlich nicht die Berichte vom MRT, den orthopädischen Befund und vielleicht die Nervenleitgeschwindigkeitenmessung vom Neurologen gemeinsam mit dem Patienten besprechen können. Zudem fehlt vielleicht auch wegen der mangelnden Zeit die mangelnde Verbindung. Und ich sehe mich da als einen ergänzenden Baustein im gesamten Medizinbereich. Die Osteopathie ist ja so ein Stück weit auch Alternativmedizin. Ja, das heißt, in Deutschland wird das noch so ein bisschen stiefmütterlich noch behandelt. In der ganzen Welt, beispielsweise in den Niederlanden, gehen die Leute zum Teil erst zum Osteopathen und der sagt dann, nee, pass auf, du hast kein Problem, du bist krank, du musst einen Schulmediziner aufsuchen. Und da liegt halt so ein bisschen, finde ich, bei uns manchmal das Problem, dass die Menschen eigentlich ein Problem haben, gehen zum Arzt und oder vielleicht auch zu mehreren Ärzten und alle sagen, wir finden nichts, sie haben nichts. Das Gefühl, was dann aufkommt, ist, ich habe einen am Brett, um es jetzt mal ganz auf Hochdeutsch zu sagen, ich bin nicht gut, ich bin nicht in Ordnung, vielleicht bin ich verrückt, um das einfach mal so in
Psychosomatisch.
psychosomatische Problematiken. Und ich sage meinen Patienten dann ganz oft immer, naja, diese Psychosomatik, die ist halt irgendwann eher aus einer Somatopsyche entstanden. Ja, das heißt, sie haben Schmerzen gehabt und ihnen wurde immer wieder eingeredet, das kann nicht sein, das ist falsch, weil alle bildgebenden Verfahren, alle Werte, die wir messen können, zeigen das nicht auf. Und die kommen dann zum Teil zu mir und ich finde dann plötzlich etwas. Ich sage, ah, sie hatten mal eine Mittelohrentzündung. Ja, woher wissen Sie denn das? Da war ich 2. Ja, das rechte Ohr ist irgendwie fester als das andere. Lassen Sie mich das mal behandeln. Auf einmal ist ein Tinnitus mal zumindest vielleicht für eine Weile besser oder ist komplett verschwunden. Oder Bezüge im Kiefergelenk haben sich geändert. Ich hatte kürzlich ein kleines Mädchen in der Praxis mit Hüftbeschwerden und ich habe mich am Becken, an der Hüfte, am Knie, am Fuß, ich habe mich kaputt therapiert in dieser Einheit und ganz zum Schluss bin ich an den Kopf und habe gesagt, ach, warte mal, jetzt bleibt ihr noch mal 5 Minuten länger, das machen wir ja noch mal eben. Und nach der Behandlung des Schädels und einiger Regionen am Schädel waren plötzlich diese Beschwerden komplett weg. Und bis heute ist sie auch nicht wiedergekommen. Und ich weiß aber von ihrer Mutter, die ich sehr gut kenne, dass das Problem weiterhin nicht besteht. Und ja, dieses Mädchen wurde halt auch von Pontius nach Pilatus gejagt. Bei Kindern muss man immer vielleicht noch so ein bisschen auch im Kopf haben, dass die schnell das Gefühl bekommen, ich genüge nicht, wenn ich überall hinlaufen muss und da untersucht werde und ich scheine ja irgendwie kaputt zu sein. Und das ist halt etwas, das zieht sich bis ins hohe Erwachsenenalter, ne? Also viele Patienten kommen auch und sagen, ja, meine Schulter ist kaputt. Und dann sage ich, aha, haben Sie da eine Fraktur oder? Nee, die ist kaputt, da ist Arthrose drin. Aha. Und jetzt? Ja, die ist ja Schrott. Mein rechter Arm ist Schrott und der linke ist gut. Aha. Und Ihr Auto ist also auch Schrott, wenn der linke Vorderreifen etwas abgenutzter ist als der rechte. Dann ist das Auto Schrott. Ja, nee. Dann gibt es halt neue Reifen oder dann kann man ja vielleicht gucken, ob die Spur irgendwie nicht stimmt. Ah, können wir vielleicht bei Ihnen auch mal gucken, ob die Spur nicht stimmt und vielleicht können Sie ja dann trotz des abgefahrenen Reifens in Ihrem Leben noch weiter performen, wenn wir die Muskulatur rundherum gut aufbauen. Vielleicht die Situation, die dazu geführt hat, ein Stück weit korrigieren, beziehungsweise dem Körper mal ein anderes Angebot machen. Vielleicht erledigt sich das dann von selbst. Und ja, Verschleiß ist in unserer Gesellschaft schnell kaputt. Und andere Dinge, oder sagen wir es noch ein bisschen offener, alles, was kaputt ist, wird nicht angesprochen. Und
Ja,
je
genau.
tiefer wir im Körper gehen, ne, oder sagen wir, je höher und je tiefer, über Darmprobleme können wir schon mal sprechen. Wir können auch sagen, na ja, ich habe ja Osteoporose oder wie oder was. Psychische Probleme sind dann schon wieder ein Tabuthema. Und ein ähnliches Tabuthema ist, glaube ich, auch die Region rund ums Becken, weil sich auch dort viele Dinge neben der Psyche und den inneren Organen, dem knöchernen System so verbinden, dass das eine Region wird, die für uns gerne tabuisiert wird. Ja, Punkt.
Ja, Punkt. Na, jetzt hast du schon ganz, ganz viel Tolles angesprochen. Mir kamen so die Bilder. So erstmal dieses, ich finde es so schade, dass Menschen quasi so wenig Verbindung, ohne das zu beurteilen, aber irgendwie haben wir irgendwie die Verbindung zu unserem Körper verlernt oder es wurde uns gar nicht richtig beigebracht, dass wir selber einschätzen können, was ist das jetzt? Ist das wirklich kaputt? Und als wäre das so ein Fremdkörper, dass jemand über seine Schulter sagt, es ist kaputt. Es ist, ne,
Absolut, ja.
das ist wie weg. Und ich glaube, dass wir viel mehr verstehen können über unseren Körper, also dass es nicht so komplex und kompliziert ist, dass wir dafür immer einen Arzt oder irgendeine Fachperson brauchen, die uns das erklärt, sondern ich glaube, wir können ganz viel selber verstehen und dadurch haben wir selber auch einen besseren Zugang. Und das ist ja auch so ein bisschen meins, was ich machen möchte. Ich möchte die Funktion erklären. Mich interessiert, wie Dinge funktionieren. Und ich glaube, wenn man versteht, wie Dinge funktionieren, dann kann man auch viel besser damit irgendwie selber handeln. Und ich glaube, gerade jetzt, wenn du das Thema Beckenboden auch jetzt wieder mit reingewurschtelt hast, dass auch die Mechanik des Beckens und dadurch dann die Funktion des Beckenbodens, wenn man sich so ein bisschen klarer macht, hey, wie hängt das eigentlich alles zusammen? Dann hat man da auch viel mehr Gewahrsam plötzlich. Weil wenn ich drüber nachdenke, dann fängt da mein Hirn auch irgendwie an und schickt da Signale runter und ne, und es beginnt irgendwie, dass da nicht mehr ein Fremdkörper da unten ist, der irgendwie nur da ist, wenn ich dran denke, sondern es ist integrierter. Und wenn wir jetzt so an den Beckenboden denken oder erstmal ans Becken, dann müssen wir das ja auch ganzheitlicher betrachten. Also erstmal vielleicht, ja, das Becken und der Beckenboden zu der gesamten Mechanik des Körpers gehören. Wie würdest du das jetzt nochmal mit deinen Worten erklären, dass der Beckenboden quasi nicht isoliert ist und nicht dieser Muskelbeckenboden ist, sondern dass es Teil von dem gesamten Konstrukt, Muskelkonstrukt und Faszienfasern, was auch immer, Knochenkonstrukt des Körpers ist?
Der Beckenboden als solches wird zur sogenannten LBH-Region gezählt, wenn man das medizinisch betrachtet. Und du hast jetzt gerade schon das Becken genannt. Das ist quasi das B im LBH. Das L ist die Lendenwirbelsäule und das H ist die Hüfte. Und vielleicht ist das auch schon ein erster Zugang zu einem besseren Verständnis, warum denn das Becken mit dem Beckenboden zu einer Region zusammengefasst wird und so einen hohen Stellenwert in unserer Mobilität, in unserer Biomechanik, in unserem Leben hat. Wenn wir L für Lendenwirbelsäule nehmen, dann haben wir den Rumpf mit all dem, was am Rumpf hängt. Das ist der Brustkorb, das ist die Wirbelsäule. Das sind sämtliche Organe, die oberhalb des Beckens liegen. Das ist unser Kopf mit der Halswirbelsäule und das sind auch unsere Arme. Und dann das B mit Becken sind wieder alle Organe, die im Becken liegen. Es sind alle Knochen, die zum Becken gehören. Da können wir vielleicht gleich kurz nochmal so ein bisschen drauf eingehen, dass man mal ein kleines Verständnis hat, was dazugehört. Und es ist aber im Prinzip auch unser tragender Apparat, die Beine. Sodass also das Becken ein Kreuzungspunkt zwischen der unteren Extremität und dem Rest unseres Körpers ist. Ja, und der Rumpf an sich ist ja nur einmal vorhanden, die Beine gibt es aber zweimal. Das heißt also, ich muss ein Stück weit ein Gleichgewicht über diese LBH-Region bekommen, dass ich Schritt für Schritt, egal ob ich auf einem Bein stehe, ob ich gehe, stehe, sprinte, krabbel, ich muss immer irgendwo wieder einen Bezug über diese LBH-Region zum Rest des Körpers finden. Das heißt, ich muss mich einstellen. Und das stellt vielleicht auch jetzt schon mal für diejenigen, die sich so noch gar keine Gedanken gemacht haben, so diesen ersten Aha-Effekt dar. Ach stimmt, da habe ich unten zwei Säulen, eine rechts, eine links, aber ich wechsle ja bei jedem Schritt mal mein Gewicht aufs rechte oder linke Bein. Und der Rumpf muss irgendwie die ganze Zeit mit und da bricht jetzt die Hüfte nicht ab, sondern das scheint irgendwie alles so stabil miteinander verwachsen zu sein, dass das funktioniert. Ansonsten hätten wir ja alle spätestens mit 2 Jahren eine Hüftgelenksarthrose und bräuchten eine neue Hüfte oder ein neues Becken oder eine neue Wirbelsäule, was auch immer. Genau. Und dieser Kreuzungspunkt findet für mich eigentlich in einer Struktur seinen Hauptnamen. Das ist nämlich dann das Kreuzbein. Ja.
Cool,
Ne?
ja.
Also im Prinzip der Knochen, den kann man sich so vorstellen, die Lendenwirbelsäule hat 5 Wirbel und der fünfte Lendenwirbel, das ist der unterste Lendenwirbel und der legt diesem Kreuzbein auf. Viele Patienten sagen, ah ja, da unten der Steiß. Ne, das ist, ich frage dann immer nach, wo ist denn der Steiß? Und dann zeigen die so unterhalb des fünften Lendenwirbels und dann sage ich, ah okay, da muss ich mal kurz eben einmal reingrätschen. Das ist unser Kreuzbein. Das Steißbein ist tatsächlich so dieses Rudiment eines Schwänzchens, was wir vielleicht irgendwann in der Evolution mal hatten. Das sind so 3 bis 5 kleine Knöchelchen, die quasi unter dem Kreuzbein unten nochmal rauslupen. Und das Kreuzbein hat in seiner Basis rechts und links einmal eine gelenkige Verbindung zu unserer Beckenschaufel und auch im unteren Teil, wir nennen das AIL, nochmal. Das heißt, es ist im Prinzip ein viergelenkiger Kreuzungspunkt mit einer Wackelmobilität. Wir dürfen uns das jetzt nicht vorstellen, dass da irgendwie 5, 6, 8 Grad Bewegungen drin sind und wir da irgendwas verbringen können, sondern sehr häufig sind es weiterlaufende Bewegungen, die ab einer Hüftbeugung von 85 bis 90 Grad etwa in der Hüfte zum Hüftgelenk oder zum Beckenknochen dann dazu führen, dass der Beckenknochen auf der Seite ein kleines bisschen bewegt im Kreuzdarmbeingelenk und dann geht es ganz, ganz schnell schon in die Lendenwirbelsäule. Und deswegen heißt es eben LBH-Region, weil dieser funktionelle Zusammenhang im Hinblick auf die Biomechanik, da kann man nicht nur sagen, das ist das Becken und das behandeln wir jetzt mal isoliert.
Ja. Und noch ganz kurz, Hüftbeugung ist quasi die, wenn man sich auf dem Weg zum Sitzen macht, quasi die 85 Grad wären so kurz vorm
Genau.
Sitzen quasi irgendwo.
Ja,
Ja.
genau. Je nachdem, wie du sitzt, also wenn du einen tiefen Sitz hast, hast du halt das Knie oberhalb deines Hüftgelenks und wenn es knapp drunter oder auf gleicher Höhe ist, wenn also dieser Knochen außen am Oberschenkel, dieser Knochenvorsprung, wo auch viele Muskeln ansetzen, wenn der auf gleicher Höhe ist wie unser Kniegelenk, dann sind wir in etwa auf 90 Grad. Ne? Oder wenn wir Treppen steigen, sind wir auch, je nachdem, wenn wir 3, 4 Stufen oder beim Bergsteigen gleichzeitig unser Bein hochsetzen, beim Klettern. Oder wenn ich mir jetzt Musiker denke, die ihren Fuß vielleicht mal auf einen Stuhl stellen, weil sie zum Beispiel eine Gitarre besser abstellen wollen, weil sie sich die nicht um den Hals hängen wollen. Ich denke da immer gerne an Reinhard May oder auch an Herbert Grönemeyer. Die machen das ab und an ja mal. Dann sind wir da schnell bei 90 Grad und dann läuft es halt eben unter Umständen weiter in Richtung Becken, in Richtung Lendenwirbel. Und wenn wir jetzt noch einen Schritt weiter gehen, dann können wir uns vorstellen, dass wenn ich immer einseitig ein Bein konsequent über das andere schlage, und zwar immer nur das Rechte übers Linke oder nur das Linke übers Rechte, dass wir uns unter Umständen, weil es eben über die 90 Grad geht und dann auch noch diese Bewegung nach innen, eine sogenannte Adduktion, so nennt man das, mit sich bringt, dass ich eine ziemliche Verdrängung im Becken auf Dauer habe und wenn ich das eben ewig mache, vielleicht einen ersten Grundstein dafür lege, dass ein Spannungsverhältnis rechts, links, oben, unten, vorne, hinten sich im Becken verändern kann und dass das dazu führen kann, allein das, dass ich Schwierigkeiten bekomme. Ja, vielleicht ein kurzes Beispiel noch dazu. Ich hatte mal einen Busfahrer in Behandlung, der immer sein Wechselgeld-Wallet hinten in der Tasche hatte. Und als ich sagte, naja, nehmen Sie mal eben alles aus der Tasche, dann kann ich Sie besser behandeln, da stand er vom Stuhl auf und holte dieses riesen Kellner-Portemonnaie da hinten raus. Und da habe ich gesagt, das haben Sie aber jetzt nicht immer da hinten drin, oder? Ja, doch. Ich sage, naja, Sie sind
Krass.
Busfahrer, Sie können doch unmöglich darauf sitzen. Ja, doch. Dann habe ich das gemessen, das waren 4,5 Zentimeter. Nach der Behandlung habe ich gesagt, das lassen Sie jetzt für immer raus und wahrscheinlich sehen wir uns nicht wieder. Der ist nochmal wiedergekommen, weil er nochmal Danke sagen wollte, weil seitdem er das Ding hinten raus hat, hat er keine Rückenschmerzen mehr. Ja, also das ist nicht immer so leicht in unserem Beruf, aber beispielsweise als Staplerfahrer oder ich könnte mir auch vorstellen bei euch in der Musik, wenn ich lange in einer Position verharre, weil ich zum Beispiel auf einem Konzert an der gleichen Position stehe oder oder in der gleichen Position sitze und immer so eine, naja, ach, wenn ich nicht mehr kann, dann setze ich mich eigentlich immer mehr auf meine rechte Pobacke, weil da fühle ich mich wohler, dann kann, unter Umständen vielleicht ein erster Zugang sein, um eine Dysfunktion zu beheben. Wobei ich mit der Dysfunktion nicht immer so zufrieden bin, eine Kompensation des Körpers, weil auch Dysfunktion hat so ein bisschen diesen Ansatz, da ist was kaputt und das ist es einfach nicht.
Es ist einfach nur eine intelligente Ausweichbewegung vom Körper, weil er
Absolut.
nach der einfachsten Lösung für den Körper und nach der energiesparendsten Lösung fürs Gehirn sucht. Und da hat er einfach, ist er noch intelligenter als
Absolut.
ChatGPT. So. Und das vielleicht nochmal so ein kleines bisschen zusammenzufassen. Also was jetzt schon mal total gut rauskommt, wir lernen quasi oder haben gerade gelernt, das Becken als mechanische Verbindung, jetzt erstmal nur die Knochen quasi. Und die Gelenke als mechanische Verbindung, um die Bewegung auf zwei Beinen nach oben in eine Wirbelsäule zu übertragen. Mal grob
Genau.
zusammengefasst. Und das alles muss natürlich mit der Hilfe von Muskeln geschehen. Erstmal brauche ich Gelenke, die angelegt sind, damit Bewegung überhaupt möglich ist. Und die Muskeln reagieren dann darauf, wie ich meine Gelenke nutze. Und da ist eben der Beckenboden eine Muskelgruppe davon, die das Ganze mit bewerkstelligt. Diese Kraftübertragung von zwei Beinen, zwei Hüftgelenken nach, sage ich jetzt mal erstmal nur von unten nach oben, geht natürlich auch wechselwirkend von oben nach unten. Nur, dass man jetzt mal versteht, irgendwie, okay, Beckenboden ist nicht nur dieses Ding, worüber redet, wenn ich mir in die Hose pinkel oder irgendwie Sachen habe, über die ich gar nicht rede, sondern es ist vorder erstmal eine Muskulatur, die Mechanik mit unterstützt oder die uns
Ganz genau.
zu unserem beweglichen Zweibeiner macht. So.
Absolut, absolut. Der Beckenboden, wenn wir uns den mal vorstellen, ist ja eine horizontal oder quer verlaufende Struktur in unserem Körper. Und davon haben wir nicht viele. Und deswegen zählt der Beckenboden auch zu den sogenannten Diaphragmen im Körper. Jetzt denken sich viele, Diaphragma kenne ich eigentlich nur von der Verhütung. Ja, auch das wird quasi wie eine Barriere, wie ein Schutz, wie eine Abgrenzung eines Raumes eingesetzt. Ich möchte nämlich nicht schwanger werden, also lege ich da ein Diaphragma vor und da kommt in der Regel nichts durch. Und durch unseren Beckenboden müssen aber viele Dinge durch. Wir brauchen ja sämtliche Informationen an die Muskulatur in den Extremitäten, die darunter liegen, also Beine, Füße. Wir brauchen aber auch eine Information, was melden mir die Füße über den Untergrund. Wir haben unsere Organe im Becken liegen. Und um das jetzt gar nicht direkt in diesen Deep Dive reinzubringen, sondern nochmal zurück auf diese Diaphragmen zu kommen, wir unterscheiden letzten Endes erstmal raumabgrenzende Diaphragmen. Das ist dann die sogenannte Plantarsehne. Das ist das, was wir quasi unter dem Fuß haben, wo manche das vielleicht schon mal kennen von einem Fersensporn oder sowas Ähnlichem. Diese Muskelsehnenplatte unterm Fuß. Dann gibt es so etwas im Knie- und Ellbogengelenk, die Handinnenfläche im weitesten Sinne. Man unterscheidet immer so 9 bis 11, je nach Literatur. Dann kommen wir zu den drei atemabhängigen oder respiratorischen Diaphragmen. Das ist der Beckenboden, das Zwerchfell und das Tentorium cerebelli, eine Struktur, die zwischen unseren beiden Kleinhirnhälften und den beiden Großhirnhälften liegt. Die drei sind also atemabhängig. Da gehe ich vielleicht gleich noch mal drauf ein. Und dann gibt es noch eine Struktur, die letzten Endes die Lunge nach oben hin abgrenzt. Also wir nennen das obere Schulterapertur. Das ist also quasi zwischen Schulterblatt, Schlüsselbein und der Lunge. Ja, es also grenzt also quasi nach oben hin ab, dass wir da nicht von oben einfach in die Lunge reinpieksen können. Funktioniert auch ähnlich wie ein Diaphragma. Dann all der ganze Bereich im Mund, Zungengrund, Mundboden, Gaumen, all das sind Diaphragmen, eben querverlaufende Strukturen. Und warum werden die jetzt Diaphragmen genannt und warum gibt es nicht andere Strukturen? Naja, die anderen laufen in der Regel von oben nach unten. Ja?
Und eben nicht quer.
Und eben nicht quer. Genau.
Ja.
Genau. Und um vielleicht nochmal diese Atemabhängigkeit ganz kurz nochmal zu erklären. Das Zwerchfell, das ist quasi unser Hauptatemmuskel und ist quasi die Begrenzung zwischen dem Bauchraum und dem Brustkorb. Und dieses Zwerchfell funktioniert ganz grob so, dass es zur Einatmung sich senkt und die Organe im Bauchraum zunächst erstmal nach unten schiebt. Ganz grob. Durch dieses Senken entsteht ein Sog, die Luft zieht rein und das nennen wir dann Ein- und Ausatmung. Beim Heben wäre es dann eben wieder die Ausatmung. Das heißt, die Zwerchfellkuppel zieht sich wieder ein Stück weit in den Brustkorb zurück. Gleiches passiert mit dem Tentorium, also mit dieser Struktur in unserem Kopf. Bei der Einatmung senkt es sich bei Kontakt mit unserem Kleinhirn dehnt es sich ein Stückchen nach außen hin aus und wir Osteopathen können das dann an den Temporalknochen, das sind die Knochen, in denen unsere Ohren auch beherbergt sind, können wir das spüren als eine Art Auseinanderbewegung. Wir nennen das Außenrotation, ist noch ein bisschen komplizierter, aber wir wollen es ja jetzt hier einfach halten. Beim Beckenboden verhält es sich jetzt fast genauso, aber die Mechanik ist eine etwas andere. Und zwar ist es so, dass ich ja gesagt habe, das Zwerchfell und das Tentorium senken sich bei der Einatmung oder mit der Einatmung. Und es kommt dann zu einer Umkehr von Fixpunkt und mobilem Punkt. Das heißt, zunächst ist der Muskel als solches der mobile Punkt und der Brustkorb ist relativ fix. Und sobald wir aber eine bestimmte Position erreicht haben, das kennen wir alle, dann gehen unten unsere Flanken am Brustkorb so ein bisschen auseinander. Die letzten 6, 7, 8 Rippen unten. Da merken wir, die weiten sich. Ne? Und ähnlich habe ich es ja gerade auch erklärt am Kopf und am Beckenboden ist es jetzt halt eben so, dass das Ganze darüber initiiert wird, dass das Zwerchfell die Organe nach unten schiebt, die dann irgendwann zu diesem gekuppelten Beckenboden auf den Beckenboden auftreffen. Der merkt dann, ah, von oben kommt was, ich gebe mal ein Stück weit nach. Und damit das jetzt nicht ins Unermessliche geht und wir eben alle immer einen total schlaffen Beckenboden haben und ständig irgendwie einen Uterusvorfall oder unser Stuhlgang geht ab oder Urin geht halt eben ab, ohne Grund, spannt er sich dann eben irgendwann auch quasi in der Horizontalen aus. Das Becken, die Beckenschaufeln weiten sich ein Stück weit nach außen. Im Groben kann man sich das jetzt so vorstellen, vorne geht ein bisschen auf. Ja, hinten Richtung Kreuzbein hatte ich ja gesagt, da sind feste Strukturen, viele Bänder und Faszien, die das Ganze nur zu einem Wackelgelenk als solches machen. Da bleibt es halt eben zusammen. Und dadurch, dass es eben nicht nach vorne einfach aufgeht, sondern auch gehalten wird, haben wir im unteren Bereich, und das können wir ganz gut spüren, wenn wir uns mal auf unsere Hand setzen, gehen die beiden Sitzbeinknochen ein Stück weit unten zusammen. Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel und man müsste seine Hand halt wirklich mal auf die Region des Dammes legen. Da haben ja schon viele so ein bisschen Respekt vor, aber das kann ja jeder vielleicht einfach mal für sich zu Hause probieren. Und wenn ich dann ein- und ausatme, dann sollte ich spüren, dass da eine minimale Bewegung von meinen Sitzbeinknochen stattfindet. Und das ist im Prinzip die Funktion des Beckenbodens als erstes, ne? Also diese Kraftübertragung aus dem Bauchraum, so kann man es eigentlich sagen, über Zwerchfell und Atmung, aber eben auch über verschiedene Muskelaktivitäten und auch über, sagen wir, ungünstige Dinge, diese Kraftübertragung auf die knöchernen Strukturen, auf das Becken.
Ich erkläre mir das immer so, als wenn das Becken quasi so ein bisschen aufblüht. wie so eine Knospe, oder? Und fängt
Absolut.
quasi das auf. Und dann ist ja auch ganz wichtig, dass dabei auch das Kreuzbein jetzt natürlich mitmacht und
Genau.
dieses Auffangen. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, auch das, wo es jetzt ein bisschen nerdig wird und man vielleicht auch schnell den Faden verlieren kann, weil jetzt wird es irgendwie, denkt man ja, wenn ich einatme, wird es unten weit, aber jetzt sagst du, unten wird es eigentlich kleiner und so. Also da kann man schnell durcheinander kommen. Dafür biete ich euch gerne an, dass es nochmal bildhaftes Material in der Telegram-Gruppe gibt, für alle, die sich das jetzt überhaupt nicht vorstellen können. Aber wir zwei wissen jetzt schon mal, worum es geht. Und da kommt eben diese wichtige Bewegung des Kreuzbeins, Nutation, Kontranutation mit rein. Und wenn die nicht funktioniert, also es ist, oder die Frage jetzt an dich, ist es eher das Kreuzbein, was sich dann nicht mehr richtig wechselnd bewegen kann? Oder würdest du sagen, es liegt eher an anderen Strukturen, die das Ganze dann quasi dieses Aufblühen und wieder schließen, dieser Beckenblume? Gibt es dann Huhn und ein Ei? Oder was ist das Ei, was ist das Huhn? Deiner Erfahrung nach?
Meiner Erfahrung nach muss man da jeden einzeln sehen.
Okay.
Und auch da würde ich jeden bitten, der in irgendeiner Form Probleme damit hat, zunächst erstmal mit einem Experten zu sprechen. Das kann ein Arzt sein. Wenn es aber darum geht, dass ich eher knöcherne Schmerzen habe, ich habe vielleicht Hüftgelenksprobleme, weil ich kann auf einmal mein Bein nicht mehr vernünftig über 90 Grad heben. Oder ich habe tief liegende Rückenschmerzen. Und mein MRT war ohne Befund und auch so die Testung, Nerven, alles ist irgendwie ohne Befund, aber es tut halt eben immer weh. Dann muss man daran denken oder dann sollte man daran denken, dass es ja Ausweichmechanismen, Kompensationen im gesamten Becken geben kann, die völlig unterschiedliche Ursachen haben können, die dann dazu führen, dass beispielsweise das Kreuzbein nicht gut bewegt. Als Osteopath schaue ich natürlich, wenn ich mir das Becken anschaue, wie bewegt denn das Kreuzbein? Bewegt es auf beiden Seiten gut? Macht es diese bei der Einatmung diese Kippung der Basis, also dieser Region, wo der fünfte Lendenwirbel auf das Kreuzbein trifft, geht es da ein Stück weit nach hinten bei der Einatmung? Oder tut es das nicht? Ich mache auch gerne einen Test, wo die Patienten auf meiner Hand sitzen und einmal tief einatmen. Und dabei kann ich zum einen gucken, ob die Asymmetrie des Beckens stimmt. Das ist auch nochmal ein Thema, was man vielleicht gesondert tatsächlich nochmal besprechen muss, dass wir alle ein Stück weit asymmetrisch sind. Und ich kann mir da aber auch einen sehr, sehr guten Einblick auf den Beckenboden verschaffen. Das heißt, finde ich eine Rotation, dann wäre das beim Mann etwas, wo ich sage, ui. Da ist eine rote Flagge, da muss ich mal gucken, was kann das sein? Bei einer Frau kann es wiederum komplett in Ordnung sein, dass da eine Rotation ist, vielleicht sogar gewünscht, weil diese Frau im gebärfähigen Alter ist. Das heißt also, bestimmte hormonelle Zyklen finden halt eben statt und in diesem hormonellen Zyklus kommt es immer wieder dazu, dass der Beckenboden eine bestimmte Rotation macht. Wenn ich jetzt sage, das hat etwas damit zu tun, die Frucht zu halten oder abzugeben, oder zu sagen, ab dem Eisprung besteht ja quasi für den Körper für mindestens, naja, knapp 14 Tage der Verdacht, ich bin schwanger, dann ist es ja auf jeden Fall sinnvoll, dass der Beckenboden eine Art Verschluss noch einmal bildet und das Ganze noch mal unterstützt, falls da ein Kind im Bauch ist. Und wenn das aber raus soll oder wenn der Körper merkt, nee, da kommen jetzt irgendwie gerade andere Hormone ins Spiel, da spricht alles gegen Schwangerschaft, ich muss die aufgebaute Schleimhaut wieder abstoßen, dann muss ich ja auch in irgendeiner Form einen Öffnungsmechanismus haben. Und auch da ist der Beckenboden wieder ein Anzeiger oder kann ein Anzeiger sein dafür, dass da eben jetzt gerade eine Blutung stattfindet. Und ich frage das dann auch zum Teil ab und mit, ich stelle mich immer gern unter den Scheffel, aber mit. Ich glaube, 98-prozentiger Sicherheit liege ich immer richtig, was den aktuellen Zyklusstand angeht. Nicht immer auf den Tag genau. Und jeder, der das jetzt gerade hört, der braucht sich auch bitte nicht vorstellen, dass ich da irgendwo in der Dammregion oder in der Scham rumfummel, sondern das kann ich tatsächlich über die Sitzbeinhöcker und über die Rotation dieser beiden Knochen zueinander, kann ich das ertasten. Es gibt
Das habe ich
manchmal,
gesehen, ja. Das hast,
genau.
das war so ein Video, wo du beide Hände unter den Po-Hälften quasi hast, ne?
Genau.
Und man sitzt einfach nur relativ harmlos auf deinen Händen. Also ich kann es
Absolut.
bezeugen, es ist unmystischer, als man meint.
Ja,
Genau.
genau. Und diese Rotation des Beckenbodens ist, wie gesagt, eine funktionelle Geschichte, aber bei Männern, die eben diesen hormonellen Zyklus als solches mit Öffnen und Schließen und Frucht halten, Kinder bekommen, XY, nicht unterliegen, da möchte ich natürlich keine Rotation finden. Da möchte ich den Beckenboden in einer, sagen wir mal, neutralen Position finden.
Ist es dann so, kann ich mir das so vorstellen, dass diese Rotationen, die dann bei Frauen in regelmäßigen Abständen natürlich entstehen, können die dann eher dazu führen, dass auch die Mechanik, also die knöcherne Struktur, eher anders rotiert als bei Männern, wenn jetzt was nicht so im funktionalen Ablauf?
Also dann absolut, wenn es nicht im funktionellen Ablauf ist, dann kann das, wie gesagt, dann auch, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, naja, ihr Beckenboden, das war für mich mystisch tatsächlich. Da kam eine junge Frau mit Kopfschmerzen, muss ich gerade ganz kurz erzählen, das Beispiel. Ich finde auch Beispiele machen es immer noch mal ein bisschen greifbarer. Kam mit Kopfschmerzen, hatte gleichzeitig aber auch eine Epilepsie in der Vorgeschichte, hatte schon ein Kind. Und sagte mir dann, ja, so seit 4, 5 Wochen habe ich unendliche Kopfschmerzen. Ich weiß überhaupt nicht, woher die kommen. Und dann habe ich so spaßeshalber gesagt, okay, ich wollte Sie jetzt eigentlich fragen, ob Sie schwanger sein können. Aber bei den Kopfschmerzen brauchen wir da ja nicht drüber reden. Hab dann so ein Auge gezwinkert. Und dann sagt sie, nee, nee, manchmal hilft das schon so ein bisschen bei Kopfschmerzen, so dass man mal nett miteinander ist. Und dann habe ich gesagt, ja, stimmt. Und dann war das Thema weg. Und so nach 3 Minuten sagt sie, nee, das kann nicht sein. Und wir hatten längst über was anderes gesprochen und ich sage, was meinen Sie, was kann ich sein? Was hab ich gesagt? Nee, ich habe jetzt gerade noch mal überlegt, aber ich glaube nicht, dass ich schwanger bin. Dann habe ich gesagt, okay, ich habe da so einen Griff. Ich bin da selber noch ziemlich neu. Ich hatte diese Fortbildung gerade, weiß ich nicht, 2, 3 Monate vorher abgeschlossen, die sich damit befasst hat. Dann habe ich gesagt, vielleicht darf ich das bei Ihnen mal probieren. Er sagt so, okay. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, habe gefühlt, Beckenboden knall nach links und habe gesagt, ja, also bei Ihnen dauert das mit der Blutung noch mindestens 14 Tage. Der Beckenboden steht so knallhart nach links rotiert und da sagt sie, nee, komisch, eigentlich heute oder vielleicht gestern schon. Und da habe ich gesagt, okay, dann machen Sie doch Freitag mal einen Test und ich behandle jetzt mal nichts am Becken weiter, weil ich denke, Sie sind schwanger. Und in dem Moment habe ich mir auf die Zunge gebissen und habe so gesagt, was hast du da gesagt? Du weißt das doch gar nicht. Du hast doch nicht reingeguckt, hast keinen Ultraschall, gar nichts. Freitags schickt sie mir eine ellenlange Nachricht, in der nur Fragezeichen sind und sie sagt, schwanger. Genau, das Kind ist mittlerweile da, Familie ist gesund, alles ist super. Die Kopfschmerzen hatten einen ganz anderen Ursprung. Das war gar nicht das Thema, aber was ich halt sagen will, ist, diese Aussage des Beckenbodens in dem Moment war ja eine total wichtige für mich. Ja, ich habe der Frau gesagt, so steht der Beckenboden und die sagt mir, nee, das kann aber nicht sein. Und ein anderes Thema hatte ich, dass ich halt, dass eine Klientin kam und sagte, du, ich habe irgendwie seit Monaten keine Zyklusblutung. Dann habe ich gesagt, okay, gucken wir mal. Und hatte jetzt gedacht, okay, auch Beckenbodenverspannung in Linksrotation und jetzt stand das Becken aber auf offen. Dann habe ich so gedacht, okay, wie kann das denn sein? Und dann habe ich gedacht, naja gut, irgendwann ist der Zug halt leer, ne? Wenn die Schleimhaut abgeblutet ist und es geht nicht wieder in Richtung, da ist irgendwas, was es zu halten gilt, dann kann sich ja auch nichts aufbauen. Und die hat mir dann auch kurz drauf geschrieben, dass sich also alles wieder ein bisschen eingestellt hat und dass es also auch dazu gekommen ist, dass sie wieder eine Blutung hatte, weil ich es halt nur in dem Bereich dann auch behandelt habe. Konnten da in dem Moment nicht tiefer drauf eingehen. Das war auf einem Seminar, wo sie mich einfach mal gefragt hat und es war so eine, naja, sagen wir mal, 5 Minuten Behandlung. Aber es hat schon funktioniert. Genau.
Ja, und da sehen wir schon die ersten Unterschiede Männer-Frauen. Also klar, vielleicht denkt man bei Beckenboden immer erst an Frauen, weil da einfach viel mehr Themen damit verbunden sind. Zyklus hast du schon angesprochen, natürlich Geburt, auch Geschlechtsverkehr, wobei natürlich beim männlichen Geschlechtsverkehr der Beckenboden eine Riesenrolle spielt. Da kommen wir danach
Absolut.
vielleicht auch noch
Ja.
mal drauf zurück,
Ja.
als absoluter Cliffhanger für alle Männer, dass sie dann mal hellhörig werden.
Ja.
Aber an sich von der Mechanik, jetzt nochmal nur von diesem Prozess, wir Zweibeiner wollen durchs Leben gehen,
Ja.
da ist der Beckenboden bei uns Männern und bei uns Frauen total gleich. Der macht
Ja.
dasselbe, damit wir uns
Der
bewegen können.
genau, er tut dasselbe, hat aber grundsätzlich andere Voraussetzungen. Ne? Du hast
Ja.
es gerade angesprochen, Männer und Frauen haben sehr wohl ein Unterschied. Vielleicht ganz kurz nochmal, um das ein bisschen aufzuteilen, damit ihr gleich verstehen könnt, was ich mit willkürlich und unwillkürlich meine. Ja? Unser Becken ist grundsätzlich so aufgebaut über diese LBH-Region. Und wenn man sich jetzt vom fünften Lendenwirbel über die Beckenkämme wieder nach vorne wie einen Kreis vorstellt, dann ist das quasi eine Umrandung des Beckens. Das nennt man Beckenring. Und in diesem Beckenring ist quasi nach unten hin das sogenannte kleine Becken begrenzt. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie die Region so unterhalb vom Bauchnabel bis zum Schambein und dann halt eben untenrum wieder bis über den Damm, bis zum Steißbein, Kreuzbein, dass diese Region dann sozusagen abgeschlossen ist. Das ist das kleine Becken, der sogenannte innere Ring. Und dort liegen halt eben Blase, Gebärmutter, beim Mann dann die Prostata mit Samenbläschen und so weiter und unser Rektum. Und der Beckenboden wird in drei unterschiedliche Schichten eingeteilt. Das ist eine obere, eine mittlere und eine untere Schicht. Und danach folgt dann eigentlich nur noch das äußere Genital, also quasi bei der Frau die Vulva und beim Mann dann eben Penis und Hodensack. Das, was dann quasi außen liegt. Und du hattest jetzt vorhin ganz nett gesagt, naja, dann haben wir halt die Knochen und den Beckenboden. Ganz so einfach ist es nicht. Man muss halt eben auch ein Stück weit noch Bandapparate und Faszien noch mit hinzunehmen. Und die ganzen Funktionen, die ganzen Strukturen stabilisieren das Ganze dann. So.
Darf ich da ganz kurz fragen?
Absolut.
Wie ist es mit Bandsicherung und Faszien? Sind die auch signifikant unterschiedlich bei Männern und Frauen? Ich
Naja,
stelle es mir.
also jein. Wenn wir diesen gesamten Zyklus jetzt einmal betrachten und den Zyklus einer Frau, oder sagen wir, es gibt ein Mädchen, das ist Baby, wird Kleinkind, dann junges Mädchen und irgendwann fängt der Körper an, bestimmte Hormone auszuschütten. Dann ist ja die Sinnhaftigkeit dahinter, einen 26 bis 32 im Optimum 28-Tage-Zyklus daraus zu kreieren, indem es immer wieder dazu kommt, dass Schleimhaut in der Gebärmutter aufgebaut wird, um gegebenenfalls eine befruchtete Eizelle einnisten zu lassen. Und wenn der Körper sagt, ey, hier kommen gerade Hormone, die dürften normalerweise nicht sein, wenn du schwanger bist, dann eben auch diese Schleimhaut eben wieder abbluten zu lassen. Das ist ja quasi wie eine Mini-Schwangerschaft innerhalb von 4 Wochen. So, wenn wir uns jetzt vorstellen, dass der Bandapparat und dieser ganze Kapselapparat und all das genauso wäre bei Männern und Frauen, alles gleich, dann wäre es ja schwierig, die Frucht im Bauch wachsen zu lassen. Das heißt, es gibt bestimmte Hormone, die relaxierend funktionieren. Das heißt also, in bestimmten Situationen, ab einem bestimmten Zyklusabschnitt, sehr häufig nach dem Eisprung, wird dieses Relaxieren der Bänder noch einmal sehr wichtig. Das heißt, ich werde viel, viel weicher. Frauen, die quasi kurz vor einer Blutung stehen oder schwanger sind, kann man extrem schlecht manipulieren. Das heißt also, knöchern irgendwo einen Wirbel wieder reindrücken oder eine Rippe. Ist ja auch sinnvoll, weil alles so wabbelig und wackelig ist, dass das eigentlich ja nicht passieren soll. Es kommt trotzdem vor, ne? Aber eigentlich wird ja alles einfach weit, der ganze Körper wird weit, es kann ja nicht alles nur nach außen in den Bauch gehen, sondern eben das Becken stellt sich ein Stück weit anders, der Bauch wächst ein Stück weit nach oben, das Zwerchfell senkt sich gar nicht mehr so tief ab, all diese ganzen Funktionen werden halt ein Stück weit verändert. Und das Ganze endet eigentlich erst dann, wenn eben irgendwann nicht mehr dieses relaxierende Hormon ausgeschüttet wird, also quasi ein Wechsel schon wieder stattfindet. Man könnte sagen, die zweiten Wechseljahre. Ja, und da gibt es halt eben prämenopausal, das ist also der Anfang von allem, wo also die Frauen feststellen, aha, irgendwas verändert sich, es ist jetzt alles nicht mehr so richtig regelmäßig. Manchmal gibt es auch Frauen, die bluten dann irgendwie 3 Wochen, weil irgendwie gar nicht so richtig klar ist, was passiert. Und irgendwann wird das Ganze einfach wieder fest. Und das sind dann bei mir in der Praxis oftmals die Frauen, die dann plötzlich mit tief sitzenden Rückenschmerzen kommen, weil eben dieser Wechsel von weich zu fest und diese Beweglichkeit, diese Flexibilität plötzlich nicht mehr da ist und sie dann naja, man darf das so nicht sagen, aber ich sag mal rein spannungsmäßig eher wieder ein Mann sind oder alle wieder gleich, ja, genau,
Spannend.
ja.
Okay.
Zudem ist es halt eben so, dass auch die Beckenformen ein wenig anders aussehen. Bei den Frauen ist es so, dass im Prinzip der Beckenausgang natürlich ein wenig breiter ist und eher quer oval. Bei Männern ist die Beckenöffnung eher herzförmig. Das finde ich immer sehr süß, wenn das so in der Literatur beschrieben ist. Der Durchmesser ist bei Männern insgesamt kleiner als beim weiblichen Becken. Der Winkel der Schambeine, das ist letzten Endes der Bereich von der Symphyse vorne. Das ist also quasi dieser Knochen, der dann worunter quasi dann der Penis liegt, beziehungsweise halt eben das weibliche Genital. Im Prinzip vom Bauchnabel abwärts und dann stößt man irgendwann oben auf so eine Knochenkante. Das ist die Symphyse, gebildet aus den beiden Schambeinästen und einer Art Diskus. Dieser Winkel ist bei Frauen etwa bei 100 Grad, bei Männern so 70 bis 80. Das heißt, auch da gibt es einen Unterschied. Männer haben eine sehr schmale Symphyse, Frauen eher eine etwas größere. Dann gibt es noch so ein paar knöcherne Strukturen, die ein bisschen anders aussehen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, dass bei Frauen die Sitzbeinknochen und dieser gesamte hintere Bereich eher ein bisschen weiter offen ist, also die Beckenschaufeln ein bisschen weiter auch nach außen gezogen sind als bei Männern. Und dadurch wird das Steißbein, dieses kleine Zipfelchen an Knochenmasse, was unten dran ist, was quasi dann so frei in den Raum nach unten ragt, wo man halt eben vom Steißbein über die Spitze ein Stückchen weiter ginge und dann irgendwann zum Anus kommt, also quasi zum Ausgang, wo wir dann verdauen. Das liegt bei der Frau ein bisschen freier. Was denkst du, was dann eher passieren kann, wenn das ein bisschen offener liegt, ein
Ja,
bisschen weit?
sie kann eher notieren, denke ich jetzt. Also sie hat eher Möglichkeit, dass es nicht festsitzt. Das ist jetzt mein erster Gedanke, weil ich bin immer
Ja.
noch an der Mechanik.
Hm, genau. Und was würdest
Ja.
du im Hinblick auf Verletzung denken?
Ja, die kann sich eher das Steißbein verletzen.
Genau. Ja,
Ja.
das heißt, bei Frauen ist es ja eben so, das Steißbein muss ja bei der Geburt auch ein Stück weit Platz machen, sonst würden sich die Kinder da immer den Schädel dran aufschrappen. Ne? Das
Ja,
heißt, es muss auch
richtig.
ein Stück weit mit ausweichen können. Der ganze Bandapparat wird ultra weich und wenn man sich mal so einen Kindsschädel anguckt, wie das bei der Geburt passiert, das ist unglaublich. Also das ist ein anderes Thema. Ne? Aber wir erleben es halt eben häufig, dass Frauen, die auf den Steiß fallen oder auf den Po, das mag sein, dass die vom Pferd fallen, es mag eine glatte Treppe sein, was auch immer. Ich hatte mal eine Patientin, die ist auf Bahnschienen ausgerutscht und ein Bein links, ein Bein rechts, das Steißbein war genau in der Mitte und die konnte von dem Moment an als Kind nicht mehr sitzen und war irgendwann Mitte 60 dann bei mir und wir haben es hingekriegt, dass sie wieder sitzen kann. Das war total irre. Aber das ist halt eben dadurch verletzungsanfälliger, weil eben die Funktion erfüllt werden muss, dass da von der Natur gewollt ein Kind durchkommt. Ne? Genau, also auch da gibt es ganz klare Unterschiede. Knöchern, und du hast jetzt gerade noch mal gesagt, Faszien, Muskeln, Bänder. Natürlich ist der Beckenboden bei Frauen allein auch durch die Anatomie, auch wieder im Hinblick auf Geburt und so weiter, ein bisschen anders aufgebaut als bei Männern. Und der größte Unterschied besteht erstmal zunächst darin, dass Frauen ja drei Öffnungen im Becken haben, nämlich die Harnröhre und den Anus, genauso wie wir Männer auch. Aber eben auch die Vagina, um
Ja.
quasi halt eben dann das Kind zur Welt zu bringen. Ne? Und diese drei Öffnungen, das kann man sich ganz gut vorstellen, wenn man jetzt ein festes Tuch hat und hat in diesem Tuch drei kleine Risse. Dann werden diese drei kleinen Risse vielleicht eher dazu führen, dass dieses Tuch dann doch eben irgendwann nicht mehr so richtig stabil ist, als bei denen, wo nur zwei Risse drin sind, die vielleicht auch noch ein bisschen weiter auseinander liegen. Wenn wir uns jetzt mal die Dammregion anschauen, das ist bei einem Mann auch eine viel längere Strecke als bei Frauen. Genau. Ne? Und wir dürfen uns jetzt aber auch nicht vorstellen, dass jetzt, wenn der Beckenboden nicht funktioniert, dass das dann alles einreißt. Was es aber bedeutet, ist, dass eine Neigung zu einer höheren Instabilitätsneigung bei der Frau vielleicht größer ist als bei Männern. Was aber nicht bedeutet, dass der Beckenboden dann unbedingt zu schlaff ist. Denn was machen Muskeln, die das Gefühl haben, nicht halten zu können? Sie
Genau.
kontrahieren noch mehr und verkrampfen. Und da sind wir dann vielleicht so ein bisschen bei dem Thema, wo wir uns im Vorfeld schon mal so ein bisschen drüber unterhalten haben. Ist es denn immer ein zu schwacher Beckenboden? Nein, manchmal ist es auch ein Beckenboden, der nicht locker lassen kann. Und spätestens da sollte uns allen doch wichtig sein, dass wir das können.
Ja. Und das ist genau der Punkt, wo ich auch so ein bisschen rein will, weil also ich denke halt immer von der Mechanik, weil ich mache ja Bewegung, ne? Ich bin ja, ich greife ja nicht wie du und gehe so tief in die ganzen verschiedenen Zusammenhänge. Und ich glaube, dass man über diesen, wenn man quasi die Mechanik so ein bisschen besser begreift, wie ich ja am Anfang schon gesagt habe. Und ich glaube, dass da auch noch mehr so die Ähnlichkeiten eben zwischen den Geschlechtern sind. Und genau, was ich gerade noch sagen wollte, dass es vielleicht auch wichtig ist zu sagen, dass jetzt Frauen nicht denken dürfen, dass wir einen schwächeren Beckenboden haben
Absolut
von
nicht.
Haus aus, dadurch, dass
Nein.
wir drei Öffnungen haben. Er ist nur anfälliger. Er ist
Genau.
einfach ein bisschen anfälliger. Es heißt aber nicht, dass wir gleich einen schwächeren Beckenboden haben. Es gibt, kann durchaus Männer geben, die einen viel schwächeren oder dysfunktionaleren Beckenboden oder wie auch immer wir das jetzt nennen, haben als die Frauen. Also sind nicht nur wir Frauen.
Absolut.
Und ich finde diese Idee, also ich beschäftige mich ja viel mit PRI und wir haben, du hast am Anfang gesagt, diese ganze biomechanische Geschichte und gerade zu Connor Harris, von dem ich sehr geprägt bin, die schauen immer erstmal, wie ist die Funktion des Beckens und des Kreuzbeins. Also die ganzen Assessments, die wir so durchführen, zielen erstmal darauf ab zu schauen, klappt es überhaupt mit Notation und Kontranotation. Und ich finde es so schön, dass in dem Hinblick dann unterschieden wird, weiß jetzt nicht, ob du mit dem Terminus auch arbeitest, vorderer und hinterer Beckenboden. Das war für mich so ein totaler Gamechanger zu verstehen, dass vorn und hinten auch nochmal unterschiedlich arbeitet. Da müssen wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen, zumindest bei was Bewegung angeht und was glaube ich auch später, wenn wir dann so auf Atmung und so kommen, nochmal mit reinspielen kann. Aber ist es generell was vorderer, hinterer Beckenboden? Nur, dass wir auf einem Verständnisding sind?
Ich weiß, glaube ich, wovon du sprichst. Ich benutze das so tendenziell eigentlich eher nicht. Ja, wir unterscheiden auch vorderen und hinteren. Wir behandeln auch den vorderen und hinteren Beckenboden, ne? Also da gibt es schon halt eben auch Unterschiede. Bei uns ist es eher so, dass in der Diagnostik ein Stück weit geschaut wird, wo ist denn jetzt eher die Dysfunktion? Ist es jetzt eher tatsächlich ums Foramen Obturatum? Das ist quasi dieses Loch hinten zwischen der Darmbeinschaufel und dem Schambein, was nach hinten läuft. Da kurz darüber liegt halt das Hüftgelenk. Oder ist es halt eben eher die Region um den Anus herum oder zwischen Anus und Steiß, wo man dann halt eben sagt, es gibt einmal Strukturen, die so ein Stück weit nach innen vorne oben verlaufen und das wird alles viel zu krass. Interessant finde ich, der Unterschied der Osteopathie ist dann vielleicht nochmal, dass wir neben den Muskelverbindungen, den Organen und so weiter, die wirklich bis weit in die Lendenwirbelsäule zunächst erstmal reingreifen können und auch Verbindungen zu einem dysfunktionalen Zwerchfell direkt haben können, dass wir noch ein Stück weiter gehen und sagen, die harte Rückenmarkshaut, das ist das, was wir so von einer Hirnhautentzündung oder sowas kennen, nur eben am Rückenmark, die beiden sind allerdings miteinander verbunden, dass die harte Rückenmarkshaut am Steißbein ansetzt und dadurch, wenn das Becken dysfunktional ist und das Steißbein dysfunktional ist, weil es vielleicht gebrochen war oder was auch immer, dass dadurch eine Dysfunktion aus dem Steißbein bis in den Schädel kommen kann. Oder wenn ich aber am Schädel irgendwas habe oder am Gehirn, an den Hirnhäuten, irgendwo auf dem Weg vom Kopf über die Wirbelsäule bis nach unten, kann es sein, dass das auch eine Auswirkung auf mein Becken hat. Also ein einfaches Beispiel, jemand hat eine Bandscheiben-OP, hat einen relativ kleinen Eingriff mit einer Narbe im Bereich des Rückens, es wurde aber quasi auch Rückenmarkshaut und so weiter dabei verletzt, dann haben wir an der Stelle ja eine Narbe. So, Narben sind nicht selten kleine erste Störfaktoren, die der Körper kompensieren muss. Denn Narben sind nicht so flexibel wie unsere Haut. Narben sind letzten Endes Hautfalten, die zusammengenäht sind. Und da kann ich auch nicht einfach die Enden zusammennähen, sondern ich muss immer eine kleine Hautfalte haben, ähnlich wie bei einem Kopfkissen oder bei einer Hose. Ja, da muss ich immer ein Stückchen Stoff zusammennähen, von beiden Hälften, sonst hält es halt nicht, dann reißt es schnell. Und so sieht es bei Narben auch aus. Und die können nicht nur dort, sondern halt eben auch nach Kaiserschnitten, nach minimalinvasiven Baucheingriffen, so eine Bauchdeckenspiegelung, Bauchdeckenbruch, XY, all diese Narben können auch wieder Störfaktoren darstellen. Und vermutlich geht ihr dann beim PRI auch irgendwann auf die Suche und sagt, wo kommt es denn her, wenn ihr gefunden habt, wo es halt eben dran liegt. Und da ist vielleicht die Osteopathie dann jetzt auch wieder, wie ich schon mal eingangs sagte, so ein Konnektor zwischen allem. Ich gehe halt in den ganzen Körper. Ne? Und das ist vielleicht so ein bisschen der Unterschied zu diesen einzelnen Dingen. Ja, Körperbau Lemgo ist biomechanisch, PRI ist ziemlich biomechanisch und ich bringe so ein bisschen vielleicht dann noch das, was wir ja eben auch ausmachen. Also halt unser Viszerum, unsere inneren Organe, die Durchblutung, lymphatische Situation und so weiter, bringe ich dann eben auch noch mit rein. Ne?
Absolut,
Wobei sich das
absolut.
absolut immer mehr verbindet. Also immer mehr auch die Jungs von Körperbau Lemgo gehen immer mal wieder auch auf Drücke im Bauch zum Beispiel ein, die ja nur überhaupt erstmal nicht unbedingt physiotherapeutisch sind. Klar kennen wir eine Kolonmassage, wo der Bauch massiert wird, damit wir besser abführen können oder damit die Blähungen weggehen. Aber das sind ja Dinge, die in der Biomechanik normalerweise erstmal nicht so viel Platz haben, aber die absolut auch mit zu nennen sind, weil sie eben auch einen Einfluss haben können.
Ja, ich habe das zum Beispiel total gemerkt bei Körperbau, bei meinem Workshop, als wir die Brustkorbatmung quasi geübt haben mit Gewicht auf dem Bauch, dass wir mal den Bauch so ein bisschen ausschalten, dass ich da schon ganz schön Mühe hatte und Zug gemerkt habe im Bauch. Und ich bin auch so, ich habe so mit meinem Kreuzbein auch einfach Themen, weil ich hatte auch einen Sturz aufs Kreuzbein. Und da habe ich schon, merke ich auch immer mehr, dass das besser wird. Je mobiler ich mein Kreuzbein bekomme. Also ich merke auch, wie sich mein Bauch und meine Bauchorgane, wie da auch mehr Mobilität tatsächlich für meine, wie ich es mir jetzt für mein Gefühl erkläre, entsteht und wie das wenig, also es ist ja nicht unangenehm, aber einfach weniger empfindlich. So, da merke ich
Genau,
ganz klar den Zusammenhang.
die Idee dahinter ist ja ein Stück weit, dass wir da vielleicht jetzt alle noch mal kurz mit abholen, wenn du dieses Gewicht auf dem Bauch hast und den Bauch als solches jetzt nicht nach außen rausgibst, also quasi dieses Absenken der Organe nicht dazu führt, dass du den Bauch nach vorn rausschiebst und deinen Körperschwerpunkt dadurch veränderst, sondern eher in den Beckenboden, also noch weiter nach unten atmest und es dadurch hinbekommst, über deine Atmung deinen Beckenboden und deine atemabhängigen Diaphragmen, die wir ja vorhin genannt haben, wo zwei auf jeden Fall Beckenboden und Zwerchfell sind, die wieder in eine Harmonie zu bringen und durch das Loslassen und das korrekte Anspannen des Beckenbodens, also auch dieses, was wir beim Stacken machen, dieses Ausatmen oder es gibt die Kapplatmung, heißt sie, glaube ich, die so ein bisschen auf die Transversusmuskulatur geht, wo wir also sagen, wir nehmen mit der Atmung solche Spannungen im Unterbauch auf, dass sich eben einfach die Strukturen innen drin einfach mal wieder neu sortieren und neu anspannen können, vielleicht auch kräftiger werden können oder ihre Physiologie besser ausüben können. Das ist ja so ein Stück weit das Ding, weshalb wir da zum Beispiel ein Gewicht auf den Bauch legen, ne? Oder um es uns halt eben da schwer zu machen, den Bauch nach vorn rauszuschieben und einfach mal andere Atemräume zu bespielen. Ne? Denn die Lunge liegt im Brustkorb und es wäre ja ziemlich blöd, wenn der Brustkorb eine starre Box wäre. Dann wäre es doof, wenn die Lunge da drin liegen würde. Dann hätten wir halt eben nur die Funktion nach unten. Und das reicht im Alltag halt eben oft
Ja,
nicht.
das ist vielleicht auch was, wo wir später noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen, wenn wir dann wirklich noch mal über Atmung und mit Beckenboden und so sprechen.
Genau.
Es ist, glaube ich, auch hypopressive Atmung, hypopressive. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Das geht so ein bisschen in dieses Yogische rein, ne? Wenn man schon mal gesehen hat, dass die ihren Bauch so arg reinziehen und dann auch diese Bauchwellen machen. Ganz, ganz spannend. Das kann man mal ausprobieren, wie weit man das schafft, seinen Bauchnabel wirklich mit Kraft der Muskeln nach innen zu ziehen. Das ist gar nicht so einfach, hey. Das ist wirklich. Da ist schon im Körper auch einiges los.
Ähnlich wie aber beim Beckenbodentraining sollten wir auf jeden Fall erwähnen, dass das nichts ist, was man den ganzen Tag über halten
Nein,
sollte,
nein,
ne?
nein,
Also
nein, nein. Ja.
viele Kunden kommen zu mir und sagen, ja, ich habe den ganzen Tag auch immer so das Gefühl, ich spanne so den Bauch an. Und dann sage ich, okay, und warum machen Sie das? Ja, ich finde meinen Bauch halt hässlich. Ja, ist wieder so ein bisschen wie mit meine Schulter ist Schrott. Dinge, die wir hässlich finden. Was machen wir denn mit Menschen, die wir hässlich finden? Naja, die nehmen wir jetzt nicht so in unsere allerinnerste Bubble. Es sei denn, sie haben vielleicht eine innere Schönheit, die wir besonders interessant finden, wo wir sagen, okay, körperlich sprichst du mich jetzt gerade überhaupt nicht an, rein optisch, aber du bist einfach so ein wertvoller Mensch, weil du so eine innere Schönheit hast. Aber grundsätzlich muss man doch sagen, dass Dinge, die man nicht schön findet, die man vielleicht störend findet, die stößt man eher ab. So, wenn ich jetzt, du hast vorhin gesagt, wenn ich mir jetzt in die Hose pinkel. So, oder ich gehe jetzt mal als Mann so weit und ich sage es jetzt mal ganz salopp, die Flöte funktioniert nicht vernünftig. Ja, ich tröpfel nach, ich habe ständig irgendwie nasse Flecken im Schlüpper, ich habe vielleicht immer, wenn ich aufstehe, einen Pups, der rausgeht und dann fällt das auf, weil irgendwie stinkt was im Raum und das muss ja dann offensichtlich ich sein. Ich weiß das zumeist zumindest und das macht es ja allein schon peinlich. Oder die Schwellkörpermuskulatur funktioniert nicht mehr vernünftig. Ich kann jetzt mal auf Deutsch gesagt meinen Mann nicht stehen. Ich sage das jetzt mal so ganz, ganz salopp raus. Dann ist das doch wieder etwas, wo ich eine Region ein Stück weit ausgrenze, weil das möchte ich ja nicht. Das ist ja schambehaftet. Das ist ja doof. Warum funktioniert das Scheißding da unten denn jetzt nicht? Ne? Ja, Schrottteil. So. Und jetzt sind wir wieder so ein bisschen bei der Psychosomatik. Ne? Wenn ich schon im Vorhinein weiß, dass das alles irgendwie eine Katastrophe ist, dann suche ich mir erstmal Ausweichmechanismen. Dann gehen wir zum Beispiel hin, und ich kenne das von vielen Frauen, die dann sagen: warte mal, bevor wir jetzt losgehen, ich gehe noch mal eben pinkeln. Und nicht selten fällt mir auf, du warst doch vor 10 Minuten erst. Und ich habe das dann mal gesagt: Ja, aber ich weiß, wenn ich jetzt rausgehe, dann muss ich gleich am nächsten Busch. Was passiert am übernächsten Busch? Ach, ich glaube, ich muss noch mal eben. Das heißt, wir haben der Blase ein Training gegeben oder wir trainieren sie hinsichtlich ihrer Füllmenge, dass sobald ein kleines bisschen da ist, wir sofort den Reiz bekommen, ah, ich könnte ja jetzt schon wieder. So, das war dann auch wieder störend, weil da müssen wir an jeder Ecke pinkeln. Wir können jetzt auch schon nicht mehr in die Stadt gehen, weil wir wissen, bei DM gibt es ein Klo, ich habe aber kein DM in der Nähe. Und bei Karstadt war es mal so schmutzig, da habe ich eine Blasenentzündung geholt, also gehe ich da jetzt auch nicht mehr hin. XY, ja. Und das ist halt etwas, wo wir. Da müssen wir drüber reden. Und deswegen dürfen wir diesen Bereich nicht ausgrenzen und wir dürfen ihn auch nicht tabuisieren, geschweige denn totschweigen. Weil das ist der Anfang, ich will nicht sagen der Anfang vom Ende. Aber Herbert Grönemeyer hat es mal ganz schön gesagt, Stillstand ist der Tod. Wenn ich jetzt einen bestimmten Bereich meines Körpers stilllege, dann ist er nicht tot, aber dann ist er auf jeden Fall mit weniger, vielleicht sogar ohne Funktion. Und wenn in unserem Körper etwas ohne Funktion ist, dann müssen alle anderen Bereiche übernehmen. Und dann wird es meiner Meinung nach mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit dazu kommen, dass andere Dysfunktionen oder Ausweichmechanismen mich dazu zwingen, doch nochmal wieder jemanden aufzusuchen, der dann vielleicht wieder oder vielleicht zum ersten Mal fragt, sag mal, gibt es irgendwas mit dem Becken? Hast du häufig Blähungen? Wie ist denn das so? Also ich frage das jetzt nicht meine Patientinnen, aber bei Männern kann das schon mal sein. Wie ist denn das so beim Sex? Da will ich gar nicht wissen, ist das toll oder bist du irgendwie eine Rakete, sondern dann will ich so, dann schaue ich auch so ein bisschen die Patienten an und dann merke ich so, wupp, kurz so ein Erschrecken, ne? Boah, wo reden wir denn jetzt drüber, ne? Und dann merke ich schon, okay, Unbehagen, dann weiß ich, guck mal, vielleicht sitzt da was. Das ist jetzt nicht eine meiner Eingangsfragen. Das steht jetzt nicht, die kommen jetzt nicht rein und ich sage, hören Sie mal, was für Sex haben Sie denn eigentlich? Ne? Dann will ich auch nicht wissen, wo oder was. Ne? Viele sind dann sofort, Da muss ich mich erstmal deutlich erklären. Aber das ist vielleicht nochmal so ein bisschen auch der Punkt, wo jetzt der ein oder andere Hörer oder Hörerin sich wiedererkennt und sagt, ach stimmt, da spreche ich eigentlich nie drüber. Das weiß eigentlich keiner.
Ja.
Ja, und.
Ich musste auch gerade so dran denken, als du das alles aufgezählt hast, so jetzt wieder im Kontext Musik. Na, gibt es vielleicht Kollegen, Kolleginnen, die wissen, boah, jetzt kommt echt eine Mega-Symphonie am Stück. Also es ist ja manchmal, dass man weiß, okay, erste Hälfte dauert, weiß ich nicht, 45 Minuten, ist machbar. Wenn aber jetzt da ein Mega-Brecherbrett kommt, wo ich 1,5 Stunden nicht von meinem Stuhl aufstehe, dann kann es vielleicht schon losgehen. Man denkt, fuck, wie kriege ich das jetzt hin? Ja, und das ist ja jetzt, wie wir schon über eine Stunde jetzt schon sprechen, kein Thema, wo ich jetzt sage, oh, Entschuldigung, ich müsste aber mal aufs Klo. Oder auch wir Mädels, wenn wir unsere Tage haben und ne, da kommen schon manchmal auch echt Faktoren mit rein. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Psyche und das hat ganz klar Effekte auf meine Leistung. Und wenn ich dann jetzt noch auf einem Stuhl sitze, der ein bisschen heißer ist als vielleicht in einem Tutti-Haufen, sondern ich habe eine Solistenposition, dann können da schon einige Faktoren zusammenkommen, die echt ungesund auf Dauer werden können. Und von daher ist es deswegen vielleicht auch nochmal, mir ist es so wichtig, dieses Thema aufzugreifen, eben auch für Männer, weil jetzt, als du das mit dem Pups vorhin gesagt hast, wie oft habe ich das schon erlebt? Und das sind Männer einfach, ja, lockerer und Blechbläser sowieso auch nochmal. Wie oft habe ich schon erlebt, dass es einfach mit einem Stück echt angefangen hat zu riechen und die Jungs dann hinterher gesagt haben, ja, ging nicht anders. Ich musste hier meine Nummer einfach durchziehen und dann passiert es halt. Ja, also irgendein Tod muss mir sterben, aber in dem Moment sicherlich nicht den, dass ich mich auf der Bühne blamieren, nur damit ich den Pups zurückhalte, so auf die Art. Genau, also das waren jetzt nochmal so zwei Anekdoten oder Erlebnisse quasi, so Plakativerlebnisse, die da gut mit reinpassen. Jetzt, ich möchte nochmal ganz kurz, weil du vorhin schon dieses, wenn wir schon bei dieser ganzen muskulären Thematik sind, willkürlich, unwillkürlich, dass wir
Wollte
da
ich gerade
nochmal
auch
den
drauf
Kreis,
einsteigen.
genau, dass wir da den Kreis nochmal bekommen.
Und zwar ist es so, ich habe ja vorhin davon gesprochen, dass wir drei Muskelschichten haben im Beckenboden. Die obere, das ist also quasi die, wo im Zweifel dann Gebärmutter oder auch Prostata, Blase, dieses ganze kleine Becken, Eierstöcke und so weiter halt eben aufliegen. Dieser Bereich ist nicht willentlich ansteuerbar. Das heißt, da sind keine willkürlichen Fasern, die dort angespannt werden. Das ist etwas, was ein Stück weit mit meinem Nervensystem zu tun hat, ein autonomes Nervensystem, ja, wo aber auch Sympathikus, Parasympathikus, also der Bereich, wo ich mich erhole, wo ich entspanne, regeneriere, oder dieser Fight-or-Flight-Modus, wo der Löwe vor mir steht. Du hast jetzt gerade gesagt, irgendein Tod muss ich sterben, ja, also dann muss der Pups halt raus, ja, dann muss
Ja.
ich also quasi die willkürliche Muskulatur lösen, damit dieser Wind abgehen kann, damit ich nicht oben einen schiefen Ton spiele, weil ich das Gefühl habe, in meinem Bauch ist gerade ein Gasometer entstanden und ich krieg's überhaupt nicht mehr hin zu atmen. Das muss halt
Ja.
jetzt mal raus, ne?
Ja.
Genau, das schafft dann quasi die willkürliche Muskulatur. Die unwillkürliche dient dabei tatsächlich so ein bisschen insgesamt überhaupt wie der ganze Beckenboden so ein bisschen wie so ein Trampolin, ne? Das können wir uns so vorstellen, wenn wir gehen, dann federt ja im Prinzip im Körper alles auch ein bisschen auf und ab. Wenn wir uns vorstellen, dass unser Körper zu einem sehr, sehr großen Anteil aus Wasser besteht, dann muss das alles irgendwie schwappen und federn. Und wenn dieses Trampolin halt eben schon innen angespannt ist, weil ich Stress habe, naja, dann werde ich da nicht gut entspannen können. Das heißt, die Winde können dann da auch nicht gut noch nach unten abfedern. Die werden mich also vielleicht eher noch ein bisschen triggern. Wenn ich jetzt grundsätzlich jemand bin, der immer im Stress ist, dann werde ich vielleicht auch diesen Bereich gar nicht gut entspannen können. Und das kann dann einen Einfluss auf die anderen beiden haben. Ja? Die mittlere Schicht ist letzten Endes die, die läuft zwischen den beiden Sitzbeinhöckern. Und das ist das, was ich vorhin beim Atmen angesprochen habe. Wenn ich jetzt also wirklich willentlich mal tief ein- und tief ausatme, dann merke ich halt eben, wie diese Muskeln dort in der Region anspannen und das ganze Becken auch ein Stück weit nach unten hin stabilisieren. Und die letzte Schicht ist wie so eine Art Achterschlinge zu verstehen. Eine Acht, die von vorn nach hinten geht. Ja? Das heißt, da ist dann im Prinzip Harnröhre Vagina bei der Frau, Harnröhre beim Mann, der vordere Bauch der Acht und das Rektum oder der Anus hinten ist dann die zweite Acht. Das ist also quasi ausgerichtet zwischen Symphyse und Steißbein, so könnte man sagen. Und diese Muskulatur kann ich eben auch wieder willentlich steuern, genauso wie die mittlere Schicht und kann da sagen, okay, ich halte den Pipitropfen noch kurz zurück. Wenn ich jetzt aber huste oder niese, dann schlägt von oben vielleicht so eine große Kraft schon auf diese unwillkürliche Muskulatur, dass die schon sagt, buah, geht nicht mehr. Und dann knallt das alles auf die Blase oder die Blase kriegt quasi wie so ein Schlag oder ja, jedenfalls öffnet sich ein Stück weit der Schließmuskel direkt an der Blase und führt dann dazu, dass also quasi Urin ausdringt. Und jetzt könnte ich ja mit dem vorderen Sphinkter, das ist quasi der Schließmuskel, der in dieser alleräußersten Schicht liegt, jetzt könnte ich ja jetzt noch zusammenpressen. Der Weg bei Frauen ist aber so kurz im Vergleich zu dem Weg bei Männern, dass es da häufig dann dazu führt, dass halt dann eben doch mal was abgeht. Und das heißt ja nicht immer, dass ich einen schwachen Beckenboden habe, sondern es kann auch sein, dass ich einfach in dem Moment zu viel Druck im Bauchraum habe. Und da sind wir wieder bei der Wechselwirkung von zu wenig oder zu viel. Ja, das ist auch der Grund, warum nicht nur unsportliche Couch-Potatoes und Sesselpupser, so nenne ich sie jetzt mal ganz frech, Beckenbodenschwierigkeiten haben, sondern auch Menschen im Kraftsport. Nicht selten haben wir High-Rocks-Athleten und Athletinnen oder Leute aus dem CrossFit, die einfach da kein gutes Management beigebracht bekommen haben, beziehungsweise die den Beckenboden als Kompensationsmuskel für fehlende Stabilität im Rumpf nutzen, was dann dazu führt, dass sie ihre Haltung, ihre Kraft im Bereich der Übung so powern, dass sie einen Hypertonus, eine zu hohe Spannung im Becken bekommen und dann eben auch im Beckenboden und nicht selten sich auch einnässen während eines Wettkampfs beispielsweise. Ja. Genau.
Ja, und da wäre jetzt wieder meine Sichtweise quasi, wie funktioniert das Wechselspiel zwischen hinten und vorne? Wann kann ich quasi da auch irgendwie so ein Gehen kommen, entstehen lassen? Aber da müssen wir uns, glaube ich, nochmal gesondert drüber unterhalten, wie wir quasi das
Ja.
biomechanisch nochmal tiefer angehen. Aber
Ja.
ich würde hier jetzt mal einen ersten Cut machen,
Ja.
damit man das erstmal gut verdauen kann.
Im wahrsten Sinne
Und
des Wortes,
im
oder?
wahrsten Sinne des Wortes, damit wir dann, wenn wir uns nochmal unterhalten, wir machen noch eine zweite Folge, dass wir dann da nochmal gestärkt einsteigen, vielleicht nochmal schauen, was können jetzt Männer- und Frauenspezifische Probleme direkt sein, Prostata-Organabsenkung, bla bla bla. Und dann gehen wir auf die Atmung ein. Und dann wird, glaube ich, dieses Mechanische nochmal ein bisschen anders beleuchtet. Aber soweit würde ich jetzt hier erstmal einen Schlussstrich ziehen. Vielen Dank,
Absolut.
Tobi.
Ja, ich danke dir auch und ich danke auch dem Hörer, der bis jetzt oder der Hörerin, die bis jetzt zugehört haben. Und ich weiß nicht, ich denke, das ist auch in deinem Sinne, dass vielleicht über die unterschiedlichen Kanäle auch Fragen vielleicht aufkommen. Und
Absolut, ja.
wir brauchen das ja jetzt nicht wie so ein Q&A aufzubauen, aber vielleicht können wir bei Fragen, die jetzt bis zur nächsten Folge schon da sind, auch noch mal kurz darauf eingehen. Es werden vielleicht dann nicht alle sein, je nachdem, was für eine Flut an Fragen da jetzt kommt. Aber fände ich halt auch ganz gut. Wir haben ja im Vorfeld schon gesagt, dass wir wahrscheinlich noch eine zweite Folge brauchen bei diesem Riesenthema. Und vielleicht ist das jetzt wirklich einfach ein guter Punkt zu sagen, jetzt habe ich erstmal grob verstanden, worum es geht. Jetzt muss ich das verdauen und dann schauen wir mal. Prima.
Genau.
Cool.
Sehr schön. Dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Das war der erste Teil meines Gesprächs mit Tobias Segrewe. Und ich hoffe, du konntest schon ein paar neue Gedanken für dich mitnehmen, egal ob du Musik machst oder nicht. In der nächsten Folge steigen wir dann noch tiefer ein, mit ganz viel Fokus auf Atmung, Funktion und dem, was das ganz konkret mit dem Musikerleben zu tun hat. Sollte dich das Thema aber jetzt schon gepackt haben und du denkst dir, da möchte ich tiefer einsteigen, dann hast du zwei Möglichkeiten. Für alle, die sich das Ganze mit der Bewegung im Becken noch nicht so richtig vorstellen können, ihr könnt gern auf meinem Telegram-Kanal vorbeischauen, denn dort erkläre ich immer zu jeder Folge etwas mehr und zeige das zu dieser Folge auch mit Modellen. Und für alle, die direkt loslegen wollen, ich habe einen Beckenbodenkurs erstellt. Und dieser Kurs ist der perfekte Einstieg in mein Verständnis von funktionaler Bewegung. Und weil du diesen Podcast hörst, bekommst du 25% Rabatt mit dem Code OSTEO25. Den Link und alle Infos, wie du dahin kommst, findest du in der Folgenbeschreibung. Wichtig ist aber, es gibt nur 10 Rabattcodes. Wenn sie weg sind, dann sind sie weg. Deswegen beeil dich. Und noch als Zusatz für alle Männer, der erste Mann, der über diesen Link bucht, bekommt ein 1:1 Coaching mit mir gratis dazu. Und natürlich möchte ich auch noch auf die Infos zu Tobi aufmerksam machen. Auch von ihm verlinke ich euch alles in der Folgenbeschreibung. Schaut also unbedingt auch bei ihm vorbei. Und jetzt gilt, danke fürs Zuhören. Abonnier gern den Podcast, wenn du es nicht eh schon gemacht hast. Und lass mir gern eine positive Bewertung da, wenn dir die Folge bis hierhin schon gefallen hat. Ich freue mich darüber, du hilfst mir damit wahnsinnig. Und deswegen sage ich jetzt nur noch, bleibt gesund, viele gesunde Töne. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Musik.